Das heutige Thema ist dem Vater danken, der uns tauglich macht. Den Text finden wir in Kolosser 1, Verse 3 bis 12. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, wenn wir euch betreffend beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus hörten und von der Liebe, welche ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Erwartung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von welcher ihr vorher hörtet in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das bei euch anwesend ist, so wie es auch in dem ganzen Kosmos ist, fruchttragend und wachsend, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet, so wie ihr von Epaphras lerntet, unseren geliebten Mitsklaven, welcher ein treuer Diener des Christus für uns ist, der uns auch eure Liebe im Geist offenkundig machte. Deshalb ruhen auch wir nicht von dem Tag an, an dem wir es hörten, vor euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr vervollständigt werdet bezüglich der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, hinein in alles Gefallen, fruchttragend in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes, in aller Vermögenskraft vermögend gemacht, gemäß der Haltekraft seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freude, dem Vater dankend, der euch tauglich macht, hinein in den Anteil des Loses der Heiligen in dem Licht.
Gut, vielen Dank. Ja, wir schauen uns das ja gleich im Einzelnen an. Wir haben eben schon mal über die Weltentwicklung gesprochen. Wir können ja feststellen, dass es eine Zunahme an Verfall von Werten geht. Also was wir als Werte betrachten, wird ja immer mehr geschädigt. Und das sind alles Werte, die eigentlich das Zusammenleben der Menschen bereichern, die es lebenswert machen. Und deswegen ist jetzt unsere Aufgabe für unseren Kreis, für unsere Familien, wo immer wir zusammen sind, dem entgegenzuwirken. Also die Werte hochzuhalten. Und einer dieser Werte, um den es heute geht, ist die Dankbarkeit. Deswegen heißt das Thema ja, dem Vater danken, der uns tauglich macht. Ich möchte mal zu dem Thema erstmal drei außerbiblische Stimmen zitieren. Das sind alles Theologen. Also der eine hieß Rittelmeier, der ist 1938, hat er sein irdisches Leben beendet. Und wo er jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich könnte mir denken, gell? Er hat gesagt, willst du Gottvertrauen gewinnen, so übe Dankbarkeit. Dann haben wir noch einen, den erst wahrscheinlich bekannter, der Friedrich von Bodelschwing. Er hat 1910 diese Erde verlassen und war auch evangelischer Pastor. Und er hat gesagt, Dank und Liebe sind die großen Mächte der Welt. Und eben haben wir von Adolf Heller ein Lied gesungen. Ja, war doch Heller, ja. Gut, und der hat in seinen Liedern, in dem Lied Nummer 959, auch ein Vers gedichtet zur Dankbarkeit. Er hat gesagt, der Glaube weiß, dass Gottes Wort nie weichen wird und noch wanken und kann darum an jedem Ort alle Zeit für alles danken. Da habe ich dran gedacht, da vor 3-4 Wochen hat mich ein Bruder angerufen, der ist 94, und hat gesagt, also das fällt mir schwer, gell? So alle Zeit für alles danken, was der Paulus da verlangt. Und ja, sicher mag nicht immer einfach sein, aber ich denke, das hat auch eine gewisse innere Wirkung. Gell? Also wenn du für alles dankbar bist, kriegst du eine innere Ruhe irgendwie. Gell? Also das merkt man. Und ich habe ja vor vielen Jahren das lernen dürfen in meinem ersten Hauskreis, den ich in diesen Kreisen hatte. Genau. Und da waren zwei Ehepaare, die haben ihre Söhne beide verloren innerhalb von einem Jahr. Die waren erst 30 Jahre alt. Und der eine hat auch Bibel übersetzt und sowas. Gell. Und da hat die Schwester dann gesagt, auch dafür müssen wir danken, das hat bestimmt irgendeinen Sinn. Da war ich direkt etwas erschüttert, gell? Also ich war ja relativ neu in den Gedanken drin hier. Und heute kann ich das verstehen, gell? Aber wenn du das kannst, dann hast du halt deine innere Ruhe gefunden. Und das ist, denke ich, viel wichtiger als alles andere auf dieser Welt. Und darum geht es heute in diesem Thema hier. Und das Danken ist ja eine der Haupteigenschaften des Apostels Paulus. Das findest du aber eben sehr, sehr oft. Auch die Dankgebete gibt es ja etliche. Wir gucken uns das eine oder andere noch an. Er dankt für alle Heiligen. Und wir werden heute lernen, dass das ja nicht aus uns alleine kommt, sondern dass Gott es ist, der uns dazu fähig macht oder tauglich macht. So, also es fing an, wir haben ja den Text schon mal gehört. Ich lese nochmal die Verse 3 und 4. Das heißt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, wenn wir euch betreffend beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus hörten und von der Liebe, welche ihr zu allen Heiligen habt. Also warum dankt er hier, was ja seine Grundhaltung ist? Er dankt auch für die Geschwister, also für alle die, die im Glauben stehen und sogar, wie wir nachher noch sehen werden, für die, die er nicht mal persönlich kennt. Übrigens, das griechische Wort für danken ist recht interessant. Eucharisteo oder das Hauptwort Eucharistia, das E oder der moderne Grieche sagt, glaube ich, F. Am Anfang des EU lesen die als F. F Charitia. Das würde also wohl heißen, was wie bei Evangelium, Wohlkunde. Und da steckt die Gnade drin, gell? Charis in dem Wort. Würde also heißen, die danken heißt wörtlich Freude haben über empfangene Gnade. Und ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, dass man das mal gehört hat. Und der Hinweis hier, dass er sagt, wir danken Gott und Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Hier wird ja wieder diese Wesenseinheit auch betont. Ich fand interessant, was Langenberg dazu geschrieben hat, Heinrich Langenberg. Etliche von euch werden ja wissen, wer das ist. Der hat zu diesem Vers hier geschrieben, ich zitiere, in den fünf Namen, die hier erwähnt werden in dem Vers, nämlich Gott, Vater, Jesus, Christus und Herr, liegt die Offenbarung des ganzen Heilsplanes Gottes für das Universum. Gott ist der Urgrund, als Vater Jesu Christi ist er der Offenbarer seines sichtbaren ewigen Wesens. Jesus ist der Personenname für den in Niedrigkeit und Knechtsgestalt erschienenen. Und Christus ist der Amtstitel des Sohnes Gottes in seiner Heilsmission. Und Herr ist er als der Welterneuerer und Weltvollender. Also ja, auch interessant, so kann man das auch sehen. Gell? Ich finde wichtig, dass Paulus hier, wie schon erwähnt, auch an alle Versammlungen gedacht hat, auch an die, die er nicht kannte. Ganz besonders bei den Römern sticht das ja hervor. Er schreibt in seinem Römerbrief, in Kapitel 1, nach der Einleitung ab Vers 10, ab Vers 8, schreibt er zuvor, danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, betreffs euch allen, da euer Glaube verkündet wird in dem ganzen Kosmos. Denn mein Zeuge ist Gott, welchem ich Gottes Dienste in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes. Jetzt kommt es, wie unablässig ich eure Gedenke alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich etwa endlich einmal wohl gelingen haben werde, infolge des Willens Gottes zu euch zu kommen. Gott ist mein Zeuge, dass ich unablässig an euch im Gebet denke. Also ich finde es gewaltig, dass muss ich manchmal so machen, gell? Wie wenig wir oder ich rede erstmal von mir, auch an die vielen anderen denke vielleicht, die es da überall noch gibt, abgesehen von unseren kleinen Kreisen hier, die wir haben. Und ein weiterer Grund zum Danken, den er hier nennt, ist ja, dass er dafür dankt, dass die Kolosser, wenn es um unseren Text von heute geht, den Glauben in Christus Jesus haben und alle Heiligen lieben. Das soll uns auch ein Anspruch sein. Und die Liebe zu allen Heiligen, das haben die Glaubenden damals offensichtlich ernst genommen. Und sie haben auch ernst genommen, was Jesus ihnen dazu gesagt hat. Der Johannes hat uns das überliefert in Johannes 13, Verse 34 und 35, wo er zu seinen Lernenden sagt und damit auch zu uns, ein neues Innenziel, meist steht da Gebot, gell? Ein neues Innenziel gebe ich euch, auf dass ihr einander liebt. Das heißt so für mich, es ist eine Zielgebung, das ist keine Anweisung, auf das, wie ich euch liebe, auch ihr einander liebt. Und jetzt kommt der springende Punkt, er sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Lernenden seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also die Liebe, um die es hier geht, ist ja die Gottesliebe. Weil Liebe zu allen Heiligen ist nicht immer einfach. Gell? Es gibt ja auch seltsame Heilige. Und zu allen Heiligen Liebe zu haben, da kommst du mit einer menschlichen Liebe nicht weit. Und wir wissen ja aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, dass Gott die Liebe in unseren Herzen hat durch den Geist ausgießen lassen. Also die Gottesliebe ist in uns. Wenn du das glauben kannst, dann geht es dir wahrscheinlich gleich besser. Denn der Johannes hat das auch bestätigt in seinem ersten Brief, im Kapitel 4, Vers 16. Leider haben die meisten Übersetzer hier etwas oberflächlich übersetzt. Und Johannes schreibt hier, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, welche Gott in uns hat. In der meisten Bibel steht zu uns, auch schon viel, gell? Aber Liebe in uns, das heißt auch wieder ein Hinweis auf die Wesenhaftigkeit, um die es hier geht. Und deswegen schreibt er weiter, Gott ist Liebe und der, der in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also das ist nichts, was von außen irgendwo kommt, sondern das ist was Wesenhaftes, was Inneres. Und mit dieser Gottesliebe kann ich auch alle Heiligen lieben, gell? Weil da muss ich mich nicht anstrengen, das macht er mit mir, gell? Das, wenn ich das so glauben kann. Und deswegen, die Liebe zu allen Heiligen ist ja auch ein gewisser Dienst, der noch eine Verheißung beinhaltet. Denn im Hebräerbrief sagt uns der Hebräerbriefschreiber, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er das von euch Gewirkte und die Liebe vergessen würde, die er aus seinem Namen erzeigt hat. Also unser liebes Handeln, liebes Denken und um das es hier geht, im Thema, hat Verheißung, dass Gott das nicht vergisst. Und ja, das tröstet mich irgendwo. Gell? Manche sagen ja, ich muss mich anstrengen oder warum strenge ich mich an, wenn Gott alle rettet. Und solche Sprüche, die werden dadurch ausgelöscht im Grunde. Gell? Und dieser Liebesdienst hat noch einen Aspekt, von dem der Johannes in seinem ersten Brief schreibt, Kapitel 3, Vers 14. Und das finde ich ist enorm, das, was die Gottesliebe in uns wirkt. Gell? Er sagt hier, wir nehmen wahr, dass wir aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten sind. Warum? Da wir die Brüder lieben. Und jetzt dreht er das rum und sagt dann, der nicht lebt, der bleibt im Tod. Also du siehst, wie wichtig die Gottesliebe ist. Und ja, zunächst beruhigt mich das. Gell? Also wenn ich sage, gut, wenn ich liebe, bin ich aus dem Tod ins Leben weitergeschritten, wunderbar. Aber was ist denn die Konsequenz, wenn die Liebe fehlen würde? Das würde ja heißen, dass ich eben noch nicht ins Leben weitergeschritten bin, sondern noch im Tod bin, wie er es hier nennt. Und um dieser Konsequenz vorzubeugen, also um was zu machen, damit mir das nicht passiert, da lesen wir was Interessantes beim Paulus im Philipper Kapitel 1 in den Versen 9 und 10. Wo er sagt, und dies ist wieder eines seiner Gebete, und dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überfließe, wohin? In Erkenntnis und aller Sinneswahrnehmung, damit ihr die Durchtragenden prüft, erkläre ich gleich noch, auf dass ihr Aufrichtige und Uneinstößige seid hinein in den Tag Christi vervollständigt mit Frucht der Gerechtigkeit, der durch Jesus Christus hinein in Herrlichkeit und Lobpreis Gottes. Das sind so Sätze, gell, von Paulus. Die muss ich ein paar Mal lesen und dann, da gehen ja ganze Kronleuchter auf. Also, was wäre jetzt die Konsequenz, dass ich, wenn ich jetzt befürchte, ich habe zu wenig Liebe und dann bin ich vielleicht noch im Tod, weil er gesagt hat, wenn ich liebe, bin ich ins Leben weitergeschritten. Ja, dann sagt Paulus hier, ich bete darum, dass du in Erkenntnis überfließt. Also, wie kriege ich denn einen Überfluss an Erkenntnis, dass ich die durchtragenden prüfen kann? Die Elberfelder schreibt, das, worauf es ankommt, die neue und die alte Elberfelder schreibt, das Vorzüglichere. Ach gut, gell, aber ja, die Affäre, also durchtragen, das trägt mich durch bis zum Ziel. Das ist doch für mich eine ganz andere Dimension, als wenn ich sage, da worauf es ankommt. Ja gut, klar, darauf kommt es auch an, gell. Aber das Wörtliche ist für mich eben ein Stück stärker, ein Stück tiefer. Würde also doch bedeuten hier, dass Erkenntnis in sich aufnehmen aus dem Wort Gottes eine gewisse Garantie in sich birgt, dass auch die Liebe Gottes nicht verblasst in uns. Natürlich macht er das alles, völlig klar, aber wir brauchen ja auch Dinge, die uns an die Hand gegeben werden. Ich brauche eine gewisse Anleitung dafür, in Anführungszeichen, wie ich mich denn verhalte, und damit das alles funktioniert, auch wenn er alles macht, gell? Also wir dürfen nicht meinen jetzt, da würden wir denen in die Hände spielen, die sagen, ja, ihr glaubt, Gott rettet alle Leute, dann kann ich machen, was ich will. So ist es ja nicht. Wir haben eine Verantwortung, trotz allem, gell? Auch wenn er alles macht. Und von daher ist geistliches Wachstum in der Erkenntnis Gottes und seines Wortes das, was uns durchträgt bis zum Ziel und auch die Liebe dann sozusagen garantiert. Das, denke ich, ist ein Ansporn für uns eben genauer mit dem Wort Gottes zu befassen. Was willst du sonst machen? Gell? Bildzeitung bringt uns nicht weiter. Da gibt es bessere Sachen. Gell? Gut, und wofür Paulus noch dankt, das erfahren wir jetzt in den nächsten beiden Versen in unserem Text von heute, Kolosser 1, Vers 5 und 6. Er dankt auch wegen der Erwartung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von welcher ihr vorher hörtet, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das bei euch anwesend ist, so wie es auch in dem ganzen Kosmos ist, fruchttragend und wachsend, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Also, worum geht es hier? Er dankt für die Erwartung. Was für eine Erwartung hat denn die Ekklesia? Was haben die Leibesglieder des Christus für eine Erwartung? Was erwarten wir denn? Ich habe mal eine kleine Aufstellung gemacht. Später, wenn das im Wortdienstheft gedruckt ist, kannst du das dann nachlesen. Ich will euch ein paar Beispiele nennen. Also, was erwarten wir? Die Ekklesia, also die Leibesgemeinde des Christus, wenn du dazugehörst, so, davon gehe ich aus. Und auch wir und auch ich, dann haben wir die Erwartung der Herrlichkeit. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 17: Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, auf dass wir mit verherrlicht werden. Und dann sagt er noch zum Trost für uns, gell, weil wir sind ja so leidensscheu. Da sagt er dann noch, ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Frist nichts wert sind im Verhältnis zu der künftigen Herrlichkeit, die an uns enthüllt wird. Also wir haben die Erwartung der Herrlichkeit als Kinder Gottes, weil wir dann auch Erben sind und das alles Erben. Also wie sagt Johannes, wir werden ihm gleiche sein. Ihm gleiche, gell? Und es gibt noch einen schönen Hinweis, was das bewirkt in 2. Korinther 3,18, wo Paulus sagt, wir alle mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, ist. Also wie spiegelst du die Herrlichkeit wider? Wir haben Geiste die Herrlichkeit vor uns und die Leute, die mit uns Umgang haben, die merken, dass an uns was anders ist. Irgendwie, gell? Weil du hast eine andere Einstellung, gibst andere Argumente, du redest anders, es ist irgendwie alles anders. Das ist für mich die Widerspiegelung. Ich habe ja früher in der Schule, als ich noch Knirps war, mit meinen anderen Schulkollegen die Lehrerin geärgert, mit dem Spiegel, gell, so an der Tafel, die Sonne gelenkt an die Tafel. Da muss ich immer dran denken, wenn ich den Vers lese. Gell. So ist es auch. Wir reflektieren die Herrlichkeit Gottes ein Stück weit in die Menschheit. Deswegen sind wir auch Lichter in dem Kosmos, wie es Jesus mal gesagt hat. Gut, was haben wir noch für eine Erwartung? Petrus schreibt uns in 1. Petrus 1, Verse 3 und 4, dass wir eine lebende Erwartung haben durch die Auferstehung Jesu Christi. Also da ist einer auferstanden, der Gottessohn, und deswegen haben wir jetzt eine lebende Erwartung. Der hat doch zum Johannes gesagt in der Enthüllung im 1. Kapitel, ich war ein Gestorbener, siehe, und jetzt bin ich lebend. Also das war der Knackpunkt. Die Auferstehung Jesu war der Wendepunkt, sodass wir jetzt eine lebende Erwartung haben. Ein anderes Argument wäre noch das sogenannte Hohelied der Liebe von Paulus, 1. Korinther 13. Wenn wir da den letzten Vers uns angucken, da sagt er, nun aber bleiben Treue, Erwartung und Liebe, diese drei. Die Erwartung ist also eine der drei Bleibenden. Und in den meisten Bibeln steht ja Glaube, Hoffnung, Liebe, gell? Und das ist am bekanntesten. Aber das Wort für Hoffnung ist zu schwach, weil das Grundtext wird vermittelt eben eine Erwartung. Ja, da ist eine Erwartung mit verbunden. Und von daher ist das wichtiger. Warum bleibt die Erwartung? Du kannst jetzt fragen, wenn alles fertig ist, was gibt es da noch zu erwarten? Ja, Paulus schreibt Römer 15, Vers 13, vom Gott der Erwartung. Gott ist ein Gott der Erwartung. Warum? Weil du von ihm immer was erwarten kannst. Jesus hat mal gesagt, mein Vater wirkt fortwährend. Also die Erwartung bleibt. Und wenn die Heilsgeschichte, die wir vor Augen haben, nie zu Ende ist, Römer 11, 36, alles wieder in Gott ist, wissen wir ja nicht, wie es weitergeht, aber da erwarte ich, es gibt was Neues. Gell? Also deswegen kann Paulus schreiben, die Erwartung bleibt. Und die Treue natürlich auch, steht da meist Glaube dann. Also Treue, Vertrauen, Gott ist der Treue. Von ihm kannst du immer alles erwarten und Liebe ist sein Wesen. Das bleibt also alles, alle Zeit. Gell? So, was haben wir noch für eine Erwartung? Im Hebräerbrief, Kapitel 6, nach den bekannten Versen, schreibt er dann, dass wir ein völlig Tragen der Erwartung haben bis zur Vollendigung. Die Erwartung trägt völlig durch bis zur Vollendigung, also bis zum Ziel. Wir haben eine durchtragende Erwartung. Wenn ich das glauben darf, dann muss ich mir, wie du vorhin gesagt hast, keine Sorge machen, was da morgen passiert. Weil wenn wir durchgetragen werden bis zum Ziel, ist doch alles in Ordnung. Die Lernenden waren mit Jesus im Boot, gell, dann kam der Wind. Und da haben die Angst gekriegt, haben ihn geweckt, weil er geschlafen hat. Und da habe ich schon manchmal gesagt, wenn Jesus sagt, wir fahren ans andere Ufer, dann kommen wir auch dort an, gell, wenn es unter Wasser ist. Also ich kann da ihm vertrauen, wenn das so ist. Und das wäre so ein Beispiel für Kleinglauben, gell, also wenn ich dann anfange zu zweifeln. Und jetzt glaubt nicht, dass mir das nicht manchmal passiert. Gell? Das ist ja menschlich und normal. Aber da kann man sich wieder daran erinnern, was uns sozusagen Gott versprochen hat in Christus. Und damit wären wir beim letzten Punkt der Erwartung, die ich hier mal zusammengetragen habe. Die Erwartung reicht, unsere Erwartung reicht bis hinein in die Gottesgegenwart, in das Allerheiligste. Weil im Hebräer 6 ein paar Verse weiter, sagt der Hebräerbriefschreiber, dass unsere Erwartung eine Bestätigung ist, wie ein Anker der Seele hinter den Vorhang. Und der Vorhang war vor dem Allerheiligsten. Also wir haben in dieser alttestamentlichen Denke, denn das Original ist ja im Himmel, also eine Erwartung bis in die Gottesgegenwart hinein. So, und deswegen kann er hier in unserem Text im Vers 5 sagen, diese Erwartung ist für euch aufbewahrt im Himmel. Ja, wo sonst? Gell? Und da muss ich gleich dran denken, an die Leiblichkeiten, wie sie Paulus beschreibt in 2. Korinther 5. Ja, wenn unser irdisches Zellenhaus aufgelöst wird, also wenn wir sterben, dann haben wir eine neue Leiblichkeit, ein Wohnbau aus Gott. Und der ist äonisch, das heißt also, das Ding ist schon da. Und wenn er hier im Kolosserbrief im nächsten Kapitel dann sagt, unser Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott, dann hast du also ein verborgenes Gottesleben, was es jetzt schon gibt. Das heißt, unsere menschliche Existenz ist ja im Grunde nur eine Art Erziehungszeit oder Lehrzeit oder Ausbildungszeit, wie immer ich das nennen soll. Weil das brauchen wir, damit wir später auch das machen können, was für uns vorgesehen ist, weil auch unser Herr Christus ja diesen Weg gehen musste, damit er lernt, wie uns das die Schrift sagt. Ja, und von daher, wenn man das alles realisieren kann, glauben kann für sich, dann ist das, denke ich, besonders in unserer heutigen Zeit auch wichtig. Ich glaube, schon immer schlechte Zeiten. Denken an die Alten, wie Kerstin und sowas in der Zeit, gell. Das war viel schlechter als heute. Uns geht es heute noch viel zu gut auf dem Gebiet, was das Materielle angeht. Kann sich aber schnell ändern, weil die Zeichen stehen nicht besonders auf Freundlichkeit. Gell? Und deswegen ist es gut, wenn man sich an sowas erinnert. Gell? Was haben wir alles? Und ich habe ja vor einigen Jahren mal hier 3 oder 4 Wortdienste gemacht, was wir in Christus sind und haben. Und daran sollte man sich ab und zu mal erinnern. Und es gibt da jemanden, der mit mir manchmal telefoniert. Der hat sich die jetzt, weil er sehr krank ist, wieder mal alle angehört. Und hat ihm geholfen, gell? Zumindest moralisch geholfen, auf jeden Fall. Also, dass er wieder ein Stück weit glücklicher sein kann mit dem Umstand, in dem er jetzt ist. So, und hier wird uns noch was erzählt in dem Vers 5, nämlich, dass wir von der Erwartung wird gesagt, von welcher ihr vorher hörtet in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also du musst von der Erwartung vorher gehört haben, ehe du glauben kannst. Das heißt, es gibt eine Abfolge. Und die Abfolge, die ich hier schon oft erwähnt habe, aus Epheser 1,13, heißt da hören, glauben und dann Versiegelung mit dem Geist. Also das Hören oder Lesen oder wie auch immer ist also die Voraussetzung dafür, damit ich überhaupt damit was anfangen kann. Und wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das Hören ist ja nicht nur ein akustisches Hören. Also mir liest jemand was vor oder ich lese selber was oder ich höre eine Predigt, sondern hier geht es ja auch um einen geistlichen Aspekt des Hörens. Wie in der Kindererziehung. Gell? Ich sehe oft, dass die Kinder aufs Wort hören. Gell? Nur nicht aufs erste, zweite, dritte. Das kann dauern. Gell? Und das ist bei meinen Enkeln das ist genau dasselbe. Gell? Macht das nicht, er macht trotzdem weiter. Gell? Also die haben das akustisch gehört, aber es ist nicht angekommen. Also das Hören muss ankommen. Und wenn ich jetzt eine Predigt höre oder Argumente aus dem Wort Gottes, Erkenntnis in mich aufnehme, dann muss das auch ankommen. Nicht nur bei den Ohren. Gell? Man hat ja, ich glaube, es war einer von euren Eltern, wo das der Günther oder irgendjemand immer gesagt, das muss die 30 Zentimeter noch von hier nach hier gehen. Gell? Vom Kopf bis ins Herz. Genauso ist es. Gell? So, und jetzt sagt hier Paulus noch in unserem Text im Vers 6, dass das Evangelium bei euch anwesend ist, so wie es im ganzen Kosmos auch ist. Wie ist denn das Evangelium anwesend? Zum Beispiel, indem wir als glaubende Träger dieses Evangeliums sind. Wenn dich einer nach deiner Erwartung fragt, kannst du doch antworten. Gell? Also wir können den Leuten was erzählen. Es hat jeder Möglichkeiten, irgendwie irgendwas zu bewegen auf diesem Gebiet. Und wir sind ja nicht nur für Menschen da als Übermittler, sondern wie die Schrift sagt, auch für die Engelwelt. Und der berühmte Vers ist ja Epheser 3,10, wo es heißt, dass wir diesen hochrangigen Engeln die vielbundige Weisheit Gottes bekannt machen. Würde also heißen, die Voraussetzung, dass der Kosmos, dazu gehören Engel und Menschen, das Evangelium hört, die sind gegeben. Und ich will jetzt nicht nur von uns reden, die vielleicht ein Stück weiter gucken als die Mehrheit der Evangelisten, die es geben mag. Aber die machen auch eine Arbeit, die wichtig ist, Jesus bekannt zu machen. Gell? Wir waren vorletzte Woche in der Stadt, sind diese irgendeine Gemeinde, die immer die blauen Westen anhaben, wo in der Stadt Jesus hatte, die schon so ähnlich. Der steht da an der Fußgängerzone und verkündet Jesus, gell, kommt zu Jesus und so. Denke ich, allein, gell. Also ich bin zwar mal von Haus zu Haus gelaufen, 30 Jahre lang, aber habe auch mit dem Wachturm auf der Straße gestanden und habe auch hier und da Leute angesprochen. Aber das so in der Fußgängerzone zu verkünden, hätte ich schon ein bisschen Hemmung, gebe ich ehrlich zu, gell. Und ja gut, wenn er das so kann und macht, so in Ordnung. Zu dem, der da gerufen hat, den kennen wir ja. Zu dem habe ich ja schon mal gesagt, was ihr macht, ist gut. Nur das Ergebnis, das gefällt mir nicht so ganz, gell. Weil bei euch bleiben viele zurück. Gell. Das hat er aber nicht verstanden. Also ist auch nicht schlimm. So, ich habe hier noch ein Zitat von Heinrich Langenberg zu diesem Vers, Vers 6. Nee, 4 bis 6, da sagt hier, er steht dreimal vom Hören. Und Langenberg sagt hier, alle dreimal steht Hören im Aorist, griechische Grammatik, musst du nicht wissen. Also nicht in der Vergangenheitsform, sondern in der Form der zeitlosen Wirklichkeit. Das ist die griechische Form Aorist, die es bei uns nicht gibt in unserer Grammatik. Wir haben ja nur 4 Fälle, die Griechen haben 6, gell? Auch in Griechen. Und dann sagt er, es ist das tatsächliche, fruchtbare Hören gemeint, das mit Erkenntnis, mit innerem, lebensmäßigen Erfassen verbunden ist. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit schon reden. Gell? Also du sollst nicht mit den Ohren hören, akustisch, sondern es muss eben auch eingehen in den Sinn, in dein Wesen, in das Handeln, dass es Frucht bringt. Darum geht das, gell? So, wir haben hier in Versen 7 und 8 unseres Textes einen kurzen Hinweis auf Eberfraß, wo er sagt, Paulus, so wie ihr von Eberfraß lerntet, unserem geliebten Mitsklaven, welcher ein treuer Diener des Christus ist für uns, der uns auch eure Liebe im Geist offenkundig machte. Der Eberfraß war ja mit Paulus im Gefängnis, wo offensichtlich einer der geistlichen Väter der Kolosser, weil auch später in Kolosser Kapitel 4 Paulus dann den Eberfraß nochmal erwähnt und sagt, der ringt für euch in seinen Gebeten. Gell? Also er hat im Gefängnis auch an die Kolosser gedacht, an die Versammlung, die er da betreut hat. In dem Vers 9 jetzt als nächstes spricht Paulus den Inhalt seiner Gebete mal an. Die Kolosser betreffend, der auch vielen anderen Gebeten sehr ähnlich ist. Er sagt ja, deshalb ruhen auch wir nicht von dem Tag an, an dem wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr vervollständigt werdet bezüglich der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Er betet, dass wir vervollständigt werden bezüglich der Erkenntnis seines Willens. Was heißt denn das? Das heißt doch, das ist was Wachstümliches. Also eine Vervollständigung geschieht nach und nach. Und das erinnert mich auch mal wieder an den Begriff des Innenziels, wo immer meist mit Gebot übersetzt wird. Also ins Innere gegebene Ziel, auf das ich hinlebe, gell? Was wachstümlich ist, bis hinein in die Vollendung, wie wir vorhin schon gehört haben. Und genau das macht Paulus auch mit anderen Versammlungen. Er hat den Thessalonischern geschrieben, dass unser Gott das Wirken des Glaubens in Vermögenskraft vervollständige bei euch. Auch hier der wachstümliche Gedanke. Gell? Und dass Gott vervollständigt, ist ja auf alle Fälle zutreffend, weil wir wissen aus anderen Texten, dass Gott der Innenwirkende in euch ist, schreibt Paulus Philipper 2,13, sowohl das Wollen, auch, als auch das Wirken. Das heißt doch, wir können eigentlich sagen, wenn Gott alles innen wirkt in uns, dann sind es eigentlich seine Gewirkten am Ende. Ja. Und jetzt ist es also wachstümlich angelegt, unser gesamtes Glaubensleben im Grunde bis hinein in die Vervollständigung. Und er sagt dann noch, vervollständigt in aller Weisheit, allem geistlichen Verständnis. Daran merkst du doch schon, dass es hier nicht um Kopfwissen geht, sondern dass hier mehr dahinter steckt. sondern dass es geht um ein geistliches Verständnis der Handlung Gottes in meinem Leben und im Leben der Geschwister und der Brüder weltweit, wie auch immer. Und das ist nicht nur eben eine Kopfsache, sondern was Wesenhaftes. Und da müssen wir immer dran denken. Und deswegen kann Paulus sagen, wir sprechen ja Gottes Weisheit, schreibt an die Korinther im 1. Brief, Kapitel 2, Vers 7. Wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Helligkeit vorsehen hat. Also göttliche Weisheit und geistliches Verständnis zeigt sich bei uns halt, in der, wie er sagte später, dass eure Liebe mehr und mehr überfließe. Also in diesem Miteinander der Glaubenden und der Auswirkungen in meinem Leben. Und das soll nicht so theoretisch klingen, sondern wir sollen wissen, dass Gott uns als der Innenwirkende auch in unserem Leben die entscheidenden Weichen stellt, wenn wir sozusagen bereit sind. Man kann sich ja ablehnen, man kann das ja auch ablehnen, gell? Deswegen sagt ja Paulus im Philipper Kapitel 2 mal, wirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Naja, er hat gesagt, lass Gott wirken. Gell? Also ich kann auch sagen, lass mich jetzt in Ruhe, ich will nicht. Und dann wird er uns entsprechende Erziehungswege schicken, damit wir dann am Ende ja sagen, gell? Also jetzt mach. Und das macht er ja mit jedem und auch mit denen, die es noch nicht glauben können. Also wer den Willen Gottes jetzt erkannt hat, was ist denn der Wille Gottes? Da gibt es einen ganz einfachen Text in 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass der ein oder andere gerettet wird. Gell? Oder? Ja, ihr kennt eure Bibel gut. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will das. Aber ich will das nicht, gell? Weil ich streng mich an und die anderen nicht. Und die sollen dann auch zum Ziel kommen. Das ist ungerecht. Gott will, dass alle gerettet werden. Was mache ich denn mit diesem erkannten Willen Gottes? Es würde auch heißen, ich muss das in die Tat umsetzen und das machen, was Paulus dem Timotheus auch geschrieben hat, im zweiten Brief, Kapitel 4, Vers 2, hat gesagt, verkünde das. Also wir müssen das verkünden. Und ich kenne keine Predigt von den knapp 300, die ich gehalten habe in den letzten 30 Jahren fast, wo ich das nicht erwähnt hätte. Also bei mir kommt das immer irgendwo vor, weil das lässt sich nicht vermeiden. Wenn du wortgemäß verkünden willst, kommt das immer vor. Ist einfach so, gell? Ich komme da nicht drum rum. Und genau darum geht's. Also, wir werden auch in dieser Erkenntnis mithelfen, dass andere vervollständigt werden können im Erkennen des Willens Gottes. Das war für mich eine Riesenerkenntnis, als ich das lernen durfte aus seinem Wort, dass er alles zum Ziel bringt. Weil ich, in meiner Sekte war ja klar, ich überlebe, alle anderen gehen kaputt. Gell? Und das ist ja nicht besonders tröstlich. So, und von daher, wenn wir jetzt weiter gucken, hören wir in dem nächsten Vers, nämlich im Vers 10, noch drei Aspekte, um die es hier geht. Er sagt, wir werden vervollständigt, Vers 9, um des Herrn würdig zu wandeln, hinein in alles Gefallen, fruchttragend in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis Gottes. Drei Aspekte: würdig wandeln, Frucht tragen und wachsend in seiner Erkenntnis. Muss ich was tun, gell? Würdig wandeln. Paulus war ja, wenn du seine Briefe ein bisschen analysierst, ja einer, der erst einmal die Herrlichkeiten geschildert hat, gibt wenige Ausnahmen, und anschließend dann auf den Wandel Bezug nimmt. So nach dem Motto, Paulus redet nicht vom Tun, das ist zu kurz gegriffen. Ja. Und ich werde es jetzt euch auch gleich beweisen, weil der Schriftbeweis zählt. Also Paulus malt die Herrlichkeit, also er zeigt dir, was du hast, und dann sagt er, und jetzt gib dir mal Mühe, dementsprechend zu wandeln, gell. Das ist doch was anderes, als wenn dir jemand sagt, benimm dich ordentlich, damit Gott dich überhaupt annimmt. Gell? Nee, der hat uns angenommen und jetzt versuchen wir ordentlich zu wandeln. So ist das biblisch richtig. Gell? Und zum Beispiel Römerbrief, Kapitel 3, Kapitel 5, Kapitel 8, die ganzen Herrlichkeiten, die er da aufzählt. Und was sagt er dann ab Kapitel 12, nachdem er Israel behandelt hat? Kapitel 12 bis 16, 5 Kapitel, geht es nur um Wandel. Ja, und es heißt, muss nur noch lesen und mal gucken, was er dir zu sagen hat. Ich habe da mal eine Predigt drüber gemacht, über die 5 Kapitel auf einer Freizeit. Gell? Da ging es nur ums Tun. Da sind ja manche dabei, denen das nicht so gefällt. Gell? Also man tut nicht gerne was. Gell? Oder Epheser 4, also am Ende des Epheserbriefes. Ich spreche euch zu, ich, der gebunden im Herrn, würdig zu wandeln, der Berufung, mit der ihr berufen wurdet. Kapitel 5, Epheserbrief, blickt daher genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Thessalonische Briefe, sollt wohl anständig wandeln, des Gottes würdig und so weiter. Also es war sein großes Anliegen. Wir können ja viel erzählen, aber an deinem Handeln wird sich ja dann zeigen, ob das aus dem Herzen kommt oder nur im Kopf war. Und darum geht's. So, was das Fruchttragen betrifft, das Fruchttragen der Werke, zwei Hinweise. In 2. Korinther 9, Vers 8 sagt Paulus, Gott aber vermag jede Gnade hinein in euch überfließen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, jedes Selbstgenüge habt, also autark seid, und überfließend zu jedem guten Werk. Also gute Werke sind eine Frucht der Gnade, nachdem, wie Paulus hier argumentiert. Und wenn Gott der Innenwirkende in uns ist, von allem, auch bei allen anderen, gell? Er wirkt alles in allen, aber eben auch bei uns, dann sind das ja letztlich seine Wirkung, die da zum Ausdruck kommt, in dem, was er mit mir macht. Ich kann nicht sagen, ich habe das gemacht, sondern er hat das gemacht. Was das den dritten Aspekt angeht, wir hatten ja drei Aspekte, das Wachsen in der Erkenntnis. Da haben wir ja schon Vers 9 drüber gesprochen, dass wir bezüglich der Erkenntnis seines Willens wachsen sollen. Und in Kapitel 2 des Kolosserbriefes geht er nochmal drauf ein, in Vers 19, und sagt, dass der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Er vergleicht das ja mit dem buchstäblichen Leib, wo die Knochen aneinander gebunden sind irgendwie. Und jetzt bezieht er das auf den Geistesleib, auf den geistlichen Leib und sagt, wir wachsen, das Wachstum Gottes. Und da steht er wieder drin, dass das Wachstum ist. Was ist Wachstum? Das ist ein Prozess, von wenig zu viel, wie auch immer. Denn wenn wir im Garten was sehen, das muss auch wachsen. Kannst du nicht dran ziehen, dass das rauskommt. Das kann vielleicht ein Magier. So, und der dritte Hinweis, Epheser 1, 17 noch zu dem Wachsen in der Erkenntnis, ist auch interessant, wo Paulus schreibt, er betet darum, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und der Enthüllung in seiner Erkenntnis. Das heißt doch, das kann ich mir nicht nehmen, das kriege ich geschenkt. Ja, ich kann darum bitten, wie Jakobus sagt, wer wenn es an Weisheit mangelt, der bitte dann drum, gell, und dann kriegst du auch was. Aber ich kann mir das nicht nehmen, gar nichts kann ich mir nehmen. Ist alles geschenkt, gell. So, und im Vers 11 jetzt geht sein Gebet dann noch weiter und sagt, dass wir wachsen mögen in aller Vermögenskraft, Vermögen gemacht, gemäß der Haltekraft seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Also in aller Vermögenskraft Vermögen gemacht. Das ist ja die Dynamis im Griechischen. Das heißt, was ein Dynamo ist, wissen wir auch, was dynamisch ist, auch ist das Bewegen. Das ist also die Dynamis Gottes bewegt und es bewirkt diese Bewegung. Wir werden vermögend gemacht, dynamisiert. Das ist eine innere Wirkung. Und in seinem Gebet an die Epheser erwähnt er das Ähnliche und sagt, er möchte, dass er, nämlich Gott, euch gebe gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Vermögenskraft Halt haben zu werden durch seinen Geist, wo? An dem inneren Menschen. Weil das, was er hier in unserem Vers 1 sagt, ist ja mehr die äußere Haltung und die äußere Wirkung, nämlich Ausharren und Langmut. Das zeigt sich am äußeren Menschen. Aber der wichtigere ist doch der innere Mensch. Er möchte, dass wir in Vermögenskraft Halt haben werden, in der Dynamis Gottes Halt haben werden am inneren Menschen. Und ja, wie mache ich das? Gar nicht. Ja. Ich kann das nicht machen. Philipper 4,13, zu allem bin ich stark, in dem, der mich innerlich vermögend macht. Gell? Also wer macht das? Mein Gott in Christus, die Liebe Gottes in mir, all das Wesenhafte mit ihm, darum geht es. Das macht mich innerlich vermögend. Und wenn es um die Haltekraft seiner Herrlichkeit geht, die er ja auch erwähnt, ist er im Grunde das sichernde Moment. Wenn ich weiß, die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, ist auch eine Haltekraft, griechisch Kratos, also die hält mich fest. Weil da muss ich nicht mehr festhalten. Gell? Wenn mich einer am Kragen packt und aus dem Fenster hält und lässt los, war es das. Gell? Also ich kann nicht halten. Wie lange kannst du halten, wenn du an der Stange irgendwo hängst? Gell? Das sind nur Minuten, je nachdem. Also wenn er hält, wenn seine Herrlichkeit diese Haltekraft hat, ist das für mich auch ein großer Zuspruch. Wo führt das hin? In Ausharren und Langmut. Ist eine ganz einfache Sache. Und ja, jetzt dürfen wir es nur noch glauben, gell? Oder dem Vertrauen ist vielleicht das bessere Wort. Und da hat uns Christus noch eine Garantieurkunde gegeben. Ist ja schön, gell? Wenn Gott uns was garantiert, das hat er gar nicht nötig, aber macht es trotzdem. In 2. Korinther 1,20 heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, nämlich in Christus, ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Die Verheißungen Gottes sind garantiert in Christus, der das Amen ist, der Amon, hebräisch, der Treue. Er ist der Treue. Amen heißt so eigentlich auch, ja, so sei es. Es ist eine Transkription aus dem Hebräischen. Also da steckt die Treue drin, das Vertrauen. Und ich kann also Gott in Christus vertrauen, dass alle Verheißungen wahrgemacht werden. Denk an vorhin, wir sind Kinder Gottes und Erben. Dann ist das eine Garantie. Gell? Er hat das verheißen und er macht das auch so. Und von daher ist es, hilft es mit sozusagen beim Ausharren, wenn wir an solche Dinge denken, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Und deshalb fährt Paulus ja fort jetzt im Vers 12, unseres Textes, dass wir mit Freude dem Vater danken, der euch tauglich macht, hinein in den Anteil des Loses der Heiligen im Licht. Diese zwei Worte mit Freude haben die allermeisten Bibeln an Vers 11 hängen. Es gibt eine Reihe Ausleger, die sieht das anders. Würde ja dann heißen, ich lese es nochmal, dass wir Vermögen gemacht werden, gemäß der Haltekraft seiner Herrlichkeit, allem Ausharren, aller Langmut mit Freude. Ja, klingt auch irgendwie, ja. Im Griechischen gibt es da keine Satzzeichen, da steht ein Buchstabe am anderen. Aber mit Freude dem Vater danken, weil in dem Dank ja die Freude drinsteckt, über empfangene Gnade, finde ich logischer und würde die Trennung deshalb des Satzes da machen. Wie etliche Ausleger das auch machen. Also bin ich nicht der Einzige. Ich habe geschrieben, ich habe mich dieser Ansicht angeschlossen. Und von daher ist ja klar, dass die Apostel ihre Freude über die Treue der einzelnen Versammlungen auf verschiedene Weise zum Ausdruck bringen. Und das findest du immer wieder. Gell? Und hier im Vers 12 unseres Textes ist eben die Freude über diese Tatsache vorrangig für mich. Und wenn er hier sagt, dass er euch tauglich macht, hinein in den Anteil des Loses oder des Erbes der Heiligen im Licht, er macht uns tauglich. Das war ja unser Thema. Wir danken dem Vater, der uns tauglich macht. Ich aus mir heraus kann das nicht, sondern er gibt mir die Tauglichkeit. Manfred Mössinger hat mal eine Predigt gehalten in Arosa vor vielen Jahren. Da war ich ganz neu in diesen Kreisen. Da ging es ums Abendmahl Und da war das Thema, die muss würdig sein, um daran teilzunehmen. Und da hat Mössinger gesagt, ich bin überhaupt nicht würdig, um daran teilzunehmen, sondern der Herr macht mich würdig. Gell? Das habe ich nie vergessen, weil es war ja einer, der ein bisschen gerade raus auch war, gell? Mössinger. Und ich habe ja auch viele andere Predigten von ihm gehört. Und er hat ja mal zu uns gesagt, im Hinterzimmer da in der Rosa, zu unseren unstudierten Brüdern, so einen wie mich, gell? Die müssen ja griechisch Idiotes, also die Ungelernten. Und da hat er gesagt, seid froh, dass er nicht Theologie studiert hat. Gell? Das ist ein Tod für einen Glauben. Gell? Gut, aber zurück zu unserem Text. Es ging ja hier darum, er macht uns tauglich für das Erbe der Heiligen im Licht. Und wenn wir Erben sind, oder Kinder sind, sind wir auch Erben. Söhne sind auch Erben, gell? Wir gehören zur Familie. Wenn du aber Kind bist, bist du auch Erbe, hat ja Paulus deutlich gemacht in Römer 8. Und deshalb sind Kinder Gottes eben auch Erben, ganz einfach. Und jetzt ist die Frage, was haben wir denn geerbt? Die letzten Minuten will ich dafür verwenden, uns nochmal die 5 Dinge aufzuführen, die wir geerbt haben. Also, Epheser 1, Vers 18, wir sind Erben des Reichtums der Herrlichkeit Gottes. Wir werden ihm Gleiches sein. Petrus schreibt, 1. Petrus 1, 4, wir haben ein unverderbliches, unverwelkliches und unbeflecktes Erbe, nicht auf der Bank, sondern im Himmel, gell? Im Himmel. Oder Paulus schreibt in Titus, wir haben das Erbe des äonischen Lebens, das heißt des verborgenen Gotteslebens, das heißt es schon. Nochmal Petrus, wir sind Gemeinschafter göttlicher Natur. Was heißt denn das, gell? Kannst du dir das vorstellen? Vorstellen kann ich mir das nicht, ich glaube, ich weiß, wie das steht, gell? Oder Hebräerbrief schreibt ja im 1. Kapitel, Kapitel 2, Vers 2, dass der Sohn der Erbe des Alls ist, also das Gottessohn ist der Erbe von allem, sagt der Hebräer 1, Vers 2. Ja, wenn wir ein Teil des Christus sind, haben wir dann weniger geerbt, gell? Eben nicht. Gell? Und wenn ich das alles so zusammenzähle, das ist alles so großartig und so ja, eben gewaltig, dass ich das eigentlich als Mensch gar nicht so fassen kann. Und jetzt glaube ich aber, dass Gott treu ist und dass wir ihm absolut vertrauen können. Und deshalb kann ich eigentlich nur noch einen Satz vorlesen von Paulus aus Römer 8, das ist mein Schlusssatz, Vers 32, wo er sagt, er, der doch den eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingab, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles in Gnade schenken? Amen. Amen.